Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern, liebe Gemeinde, wer von euch, von Ihnen kennt den Orden der Kantorianer? Ein Orden, der sich allein dem Gesang und dem Lob Gottes verschrieben hat. Kantorianer haben die meisten, bis auf wenige, noch nicht gehört. Kein Wunder, denn er ist eine filmische Fiktion, erfunden für den Film Vaya con Dios. Eine Komödie. Man kann ihn anschauen als leichten, etwas seichten Sommerfilm. Auch wenn er nicht zu meinen absoluten Lieblingsfilmen gehört, finde ich, er hat durchaus einige Stellen, die interessant sind und Tiefgang haben. Und ich habe einige Berührungspunkte zwischen ihm und unserem heutigen Predigttext, dem Thema des Sonntags und sogar dem Professjubiläum entdeckt. Deshalb möchte ich gern ein paar Szenen daraus erzählen. Vaya con Dios, zu Deutsch, geh mit Gott, ist so eine Art monastisches Roadmovie. Der Kantorianerorden ist aktuell im Aussterben. Das fiktive Kloster Auerbach in Brandenburg, dort leben nur noch 4 vereinzelte Mönche. Die Kantorianer sind überzeugt, dass der Heilige Geist Klang ist und sich in der Musik, ganz besonders im Gesang, eben offenbare. Doch leider wurde diese Auffassung von der Mainstream-Kirche nicht geteilt und der Orden als heretisch von der katholischen Kirche im Film verurteilt. Darum haben sich die verbleibenden 4 Mönche abgeschottet von der Welt und beten nun allein Gott im vielstimmigen Gesang an. Und es klingt in dieser riesigen, etwas zerfallenen Kirche sehr berührend. Doch das Kloster kann sich wirtschaftlich nicht halten. Es wird verpfändet und noch auf dem Sterbebett verfügt der Abt, dass die 3 verbleibenden Mönche sich doch bitte dem Mutterkloster in Italien anschließen mögen. Außerdem sollen sie das alte Buch der Regel dorthin wieder zurückbringen, das sich im Besitz des Klosters eine Zeit lang befand, und somit einen langjährigen Klosterzwist beenden. Also machen sich die letzten 3 singenden Mönche auf durch die böse Welt zu Fuß nach Italien. Ein Weg voller Versuchungen und Verwirrungen. Von Versuchungen und Anfechtungen und auch der heilenden Kraft der Musik ist in unserem heutigen Predigttext die Rede. Er steht im 1. Buch Samuel im 16. Kapitel. Der Geist des Herrn aber wich von Saul und ein böser Geist des Herrn verstörte ihn. Da sprachen die Knechte Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist verstört dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor dir stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand drauf spiele und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Knechten: Seht nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach: Ich habe gesehen einen Sohn Isais des Bethlehemiters, der ist des Saitenspiels kundig. Ein tapferer Mann und tüchtig im Kampf, verständig in seinen Reden und schön, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai ein Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb und wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So erquickte sich Saul, und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. Es gibt verschiedene Lesarten dieser Geschichte. Eine ist, sie als Berufungsgeschichte von David an den königlichen Hof zu lesen. Der jüngste Sohn von Isai ist Schafhirte und kann offenbar sehr gut Harfe spielen. In dieser Fassung der Berufungsgeschichte, es gibt ja noch eine andere, ist David nicht klein und unscheinbar. Nein, er ist ein cooler Typ. Er ist mutig. Er hat Kraft, kann sich durchsetzen, sieht toll aus, kann gut reden und ist ein super Musiker. Und auch Gott ist noch auf seiner Seite, ein geborener Star. Aber eben noch nicht entdeckt. Seine Qualitäten schlummern sozusagen noch ungenutzt in ihm. Er wird nicht gesehen und nur die Schafe hören ihm zu, wenn er da so kunstvoll auf seiner Harfe spielt. Aber dann wird er von den Knechten des Königs gecastet, würde man heute sagen, und auf den Hof des Königs eingeladen, an die ganz große Bühne damals. David wird persönlicher Diener des Königs, und Saul gewinnt ihn sehr lieb. Und mit seiner Musik gelingt es David immer wieder, Saul herauszuschlagen, herauszuholen aus seiner niedergeschlagenen Stimmung und den bösen Geist, der ihn bedrängt, zu vertreiben. David entdeckt seine Berufung zur Musik, der er ein Leben lang treu sein wird, auch wenn noch andere Berufungen hinzukommen werden und sich noch viel mehr Gaben entfalten sollen. Die Kantorianermönche haben ihre Berufung vermeintlich schon gefunden: Gott durch ihren Gesang zum Klingen zu bringen. Zwei der drei verbliebenen Mönche haben sich bewusst entschieden für ihre Berufung bei ihrem Eintritt. Aber der jüngste, Bruder Arbo, der kam schon als Kind ins Kloster. Und weil die Mönche so zurückgezogen lebten, hat er nie etwas anderes kennengelernt als ein monastisches Leben voller Gesang. Er hatte gar keine Wahl. Und obwohl er so wunderschön singen kann und sich sichtlich wohlfühlt in der Welt der Musik, begegnet ihm im Film zum ersten Mal die Möglichkeit, ein anderes Leben zu führen. Er verliebt sich in die schöne Journalistin Chiara, der die Mönchstruppe auf ihrer Wanderschaft quer durch Europa begegnet. Aber auch für die anderen beiden stellt sich die Frage angesichts des zerfallenen Klosters: Was ist meine Berufung? Wozu bin ich da? Bei ihnen geht es wohl letztendlich darum, die Regel des Ordens, die Worte des Gründers zu hüten und Spaltungen zu überwinden, indem sie das Buch der Regel wieder an den Gründungsort zurückbringen. Wir alle, glaube ich, haben so etwas wie eine erste Berufung, eine ursprüngliche Liebe, ein erstes Angesprochensein von Gott und vom Leben mit ihm. Und diese erste Berufung ist oft überlagert von anderen Aufgaben und Stimmen, mit denen das Leben uns auch sonst noch ruft. Und es gilt nicht nur beim Professjubiläum oder hier im Orden, sondern auch sonst, glaube ich, für uns alle. Es lohnt sich zu fragen, wo und wann habe ich mich von Gott zum ersten Mal angesprochen und berührt gefühlt? Wohin wollte er mich locken? Was habe ich damals als meine vordringliche Lebensaufgabe empfunden? Und was ist aus diesem Ruf heute geworden? Bin ich ihm gefolgt? Wie kann ich diesem Ruf heute leben? Und es muss natürlich keine fromme Stimme aus dem himmlischen Off sein, die uns da begegnet. Dem David sind ja auch schließlich ganz weltliche Mitarbeiter des Königs entgegengekommen und haben ihn entdeckt und gesehen, dass er nicht nur dazu bestimmt war, vor Schafen Harfe zu spielen. Was bei dieser Geschichte von König Saul und David auffällt und was ich interessant finde, mich haben schon verschiedene vorher darauf angesprochen, ist die Rolle des bösen Geistes, der darin mehrfach auftaucht und Saul verstört. Für mich macht es der Zusammenhang dieser Geschichte immer wieder klar, dieser verstörende Geist, er kommt auch von Gott. Und am Ende der Geschichte, der ist überhaupt nur vom Geist Gottes die Rede, der über Saul kommt und dann David veranlasst, zur Harfe zu greifen. Ich finde das spannend, auch wenn die Bibel manchmal anders spricht, in dieser Stelle ist es eindeutig so, wie immer wieder auch im Ersten Testament, dieser Geist, der hier als böse tituliert wird, er ist eindeutig im Dienste Gottes unterwegs. Es ist der Geist des Herrn, der Saul verstört. Also kein Dualismus, nicht Gott und Teufel, hier gut, dort böse. Alles, was geschieht, ist von Gott letztendlich gelenkt und gewollt. Auch und sogar die Anfechtungen und Herausforderungen. Ähnlich ist es im Film, wenn vermutlich aus ganz anderen Gründen, nicht so sehr aus theologischen, sondern eher aus cinematografischen. Natürlich gibt es auch dort dunkle Herausforderungen, sonst wäre der Film ja langweilig. Aber sie werden natürlich überwunden und stehen im Dienste des Guten. Happy End garantiert, es ist ja schließlich eine Komödie. Auf dem Weg ins Mutterkloster gibt es für jeden der drei Mönche eigene Versuchungen. Bruder Tassilo, ein kräftiger Typ, der bleibt erstmal auf dem Bauernhof bei seiner Mutter hängen, bei dem die drei unterwegs Rast machen. Trecker fahren und sich bei Muttern an den gedeckten Tisch setzen, das macht erstmal mehr Freude, als mühsam durch die Welt zu pilgern und Hosianna zu singen. Bruder Benno, ein Intellektueller, der wird von seinem alten Studienfreund umgarnt und in die Bibliothek der Jesuiten gelockt, wo er musikwissenschaftliche Forschungen zum Lobe Gottes durchführen darf. Und Bruder Arbo, der Jüngste, naja, von dem haben wir schon gehört, der verliebt sich in die schöne Chiara und entdeckt die Sinnlichkeit. Aber auf ihre Weise bringen diese verschiedenen Versuchungen im Film die drei schließlich weiter. Sie treffen wieder aufeinander und müssen sich neu entscheiden. Für jeden von uns, nehme ich an, hat der versuchende Geist eine andere Gestalt. Für Saul war es die Niedergeschlagenheit und Schwermut. Für andere kann es vielleicht die Bequemlichkeit sein, wie bei Bruder Tassilo, es sich zu gemütlich im Leben einzurichten. Andere verlieren sich vielleicht eher in intellektuellen Gedankengebäuden oder mentalen Vorstellungen. Und für wieder andere ist es Sinnlichkeit und Lust, die sie ablenkt. All das hat an sich ja nichts Schlechtes. Weder die Fähigkeit, sich auszuruhen, noch die Klarheit der Gedanken, noch die Sinnenfreude. Nichts muss, aber alles kann uns von unserer Berufung, von unserer Lebensaufgabe abhalten. Die spannende Frage ist, wie wirkt Gottes Anfechtung eigentlich bei mir? Was lockt mich immer wieder weg von meinem Weg? Und vielleicht ist eine Frage sogar noch wichtiger, nämlich, was hilft mir eigentlich heraus aus der Anfechtung? Was bringt mich zurück auf den Weg, wenn ich mich verirrt habe im Gestrüpp des Alltags? Wie kann ich wieder mit meiner ursprünglichen Kraft und Freude in Berührung kommen? Für Saul ist es das Harfenspiel Davids. Wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, heißt es, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So erquickte sich Saul und es ward besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. Es ist nicht nur irgendeine Musik, irgendein Gedudel am Radio oder irgendein Getrommel von irgendwem. Es ist Davids Hand und Harfe, die sie spielt, diese Musik. Und in ihr offenbart sich scheinbar irgendwie auch die lenkende und inspirierende Kraft Gottes. Sie ist dort im Spiel. Auch wenn die Geschichte es nirgendwo ausdrücklich sagt, indirekt lenkt und wirkt Gott alles zum Guten, auch aus dem Verstörenden heraus. Ich möchte für wahr dieses göttliche und überragende Geschenk, die Musik, aus ganzer Seele loben und allen an das Herz legen. Wenn du die Sache selbst betrachtest, findest du, dass die Musik von Anfang der Welt an allen gesamten Geschöpfen, jeden Einzelnen und allen zusammen mitgegeben und mit ihnen geschaffen worden ist. Denn es gibt nichts ohne Klang und Rhythmus. So schrieb, ich selbst war verwundert, Martin Luther. Und das deckt sich mit dem, was einige Forscher und Mystiker auch sagen. Im Letzten ist unsere Welt Klang. Klang, das ist der erste Sinneneindruck, der sich uns öffnet im Mutterleib. Und es ist wohl auch der letzte, der sterbenden Menschen zugänglich ist. Der Klang, die Musik, verbindet uns zutiefst mit dem Innersten und mit dem Größten. Er kann uns verbinden mit unserer Sehnsucht und uns wieder zurückführen zu dem Eigentlichen. Der intellektuelle Bruder Benno hat sich am schlimmsten von allen verlaufen. Er hat seine alte Mönchskutte an den Nagel gehängt und ist dabei, Jesuit zu werden und sich ganz der Wissenschaft hinzugeben. Man sieht ihn in einem sehr schönen, traditionellen, aber etwas steifen Gottesdienst sitzen und eher freudlos mitfeiern. Die anderen beiden schleichen sich ein und haben einen Plan. Chiara bezirzt den Organisten statt des vorgesehenen Liebesliedes doch lieber Wer nur den lieben Gott lässt walten, anzustimmen. Beim ersten Vers, normaler Gemeindegesang. Beim zweiten stehen Arbo und Tassilo auf und stimmen wunderschöne Überstimmen an. Benno ist berührt. Und beim dritten hält es auch ihn nicht mehr auf seiner Bank. Er steht auf und singt inbrünstig eine dritte kunstvolle Oberstimme dazu. Es ist klar, seine Freunde und die Musik, sie haben ihn berührt und ihm mit dem verbunden, was ihn im Innersten antreibt. Die letzte Versuchung ist überwunden und die drei ziehen gemeinsam weiter. Eine kleine, eingeschworene Professgemeinschaft. Ja, Musik und Singen haben unglaubliche Kraft. Sie haben die Möglichkeit, uns mit dem zu verbinden, was uns im Innersten trägt und berührt. Musik kann helfen, Versuchungen und Herausforderungen zu überstehen. Musik lässt uns einschwingen auf das Lied Gottes. Gott singt es seit Anbeginn der Schöpfung. Also, vaya con Dios, geh mit Gott und sing. Sing ihm auf dem Fahrrad und unter der Dusche oder im Wald. Singt allein oder miteinander im Chor oder im Stundengebet oder im Zimmerchen. Singt als Ordensfrauen, das tut ihr ohnehin, oder als Familienmütter oder als Singles oder als Kinder oder Liebhaber. Egal, was eure Berufung ist, singt Gott. Denn er führt unser Leben durch alle Herausforderungen hindurch. Amen.